Der Titel dieser Predigt stammt aus dem 45. Kapitel des Jesaja-Buches und heißt Wegen der Zukunft befragt mich. Und gleich vorweg das Wort aus Nehemia 8,10: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es ist Oswald Chambers, der uns durch seine Übersetzungsvariante Die Freude des Herrn ist eure Stärke eine noch höhere Dimension dieses Wortes darbietet, wie auch Jesus im Matthäusevangelium zweimal hintereinander sagt, du bist über wenigem treu gewesen, geh ein zur Freude deines Herrn. Aber bleiben wir bei, die Freude am Herrn ist eure Stärke, als der so meist zitierten Version aus dem Buch Nehemia, das uns durch die kommende Stunde begleiten soll. Dieses Wort ist uns ja allen sicher sehr geläufig und es hat auch einen guten Grund, wobei ergänzend anzumerken wäre, wenn es hier heißt, eure Stärke, dann steht dort im Grundtext wörtlich eure feste Burg, wie ja auch König David den 18. Psalm eröffnet mit den Worten, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. In diesem Bibelwort verwendet David 7 Attribute für Festigkeit, Stärke, Heil und Geborgenheit, die er alle aus Erfahrung zutiefst überzeugt mit dem Namen Gottes verbindet. Gerade er war ja besonders oft in inneren und äußeren Nöten und Schwierigkeiten und deshalb finden wir in seinen Psalmen eine große Anzahl von bußfertigen Hilferufen bei gleichzeitig felsenfester Gewissheit über Gottes gnädige Zuneigung. Diese Kombination seines stets umkehrwilligen und von Gott korrigierbaren Wesens in erprobter Liebe und Hoffnung und Glaube zu seinem Herrn und alleinigen Retter und Gott in aller Not bestätigt ihn als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und nicht umsonst setzte dem vorhin zitierten Wort aus Psalm 18 das Wort voran, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und damit haben wir die rechte Herzensstellung vor uns, die Kindern Gottes am besten ansteht, in Zeiten allgemeiner Verunsicherung und persönlicher Not, in Betrübnis und Angst. Gerade dann ist die herzliche Zuneigung aus dem Mund Gottes das beste und heilsamste Labsal für unsere Seele, damit wir nicht weiter versinken in finsteren Befürchtungen. Werden wir doch überall in Gottes Wort klar hingewiesen auf den festen Grund, der gelegt ist von Gott und auf den wir gestellt sind, nämlich auf Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser und Eigentümer, auf ihn, den Fels der Ewigkeiten, so wird er in Jesaja 26 benannt. Als eines Tages der König David in größter Bedrängnis war, in einer schier ausweglosen Situation, als das ganze Volk gegen ihn aufgestanden ist und ihn steinigen wollte, da führt uns das Wort Gottes seine bemerkenswerte Reaktion vor Augen. Da steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das lässt uns unser Herr und Gott mitteilen. Das hat er für uns aufschreiben lassen. Das wurde uns auf sein Geheiß hin erhalten. Das teilt uns unser himmlischer Vater mit, der nicht lügen kann, von dem wir aber eindeutig wissen, dass er für uns ist, so im Psalm 56 bewiesen, in Psalm 118, in den Versen 6 und 7. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und es gehört zu den zahlreichen Trostworten, Rettungsankern und Anweisungen, an denen wir uns festklammern dürfen in all den schweren und angstvollen Tagen unseres Glaubenslebens, damit wir unsere Zuversicht nicht verlieren, die eine große Belohnung hat. Da fragte neulich jemand, wie hat David denn das gemacht, sich im Herrn, seinem Gott, zu stärken? Nun, wir haben ja gehört, wie er im Psalm 18 beginnt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und sehen wir es weiter um in Davids Worten diesbezüglich und bedenken wir dabei, dass immer wenn von Heil die Rede ist oder vom Retter, dass dann dort Jeschua steht, der Name Jesu. Und dass Yahweh immer auf Christus hindeutet, auf den Herrn. Da steht zum Beispiel in seinem Psalm 12, weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr, Yahweh. Ich will den ins Heil, Jeschua, versetzen, der sich danach sehnt. Im nächsten Psalm steht, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, Jeschua. Ich will dem Herrn, hier steht Yahweh, singen, weil er mir wohlgetan hat. Dann im Psalm 27, der Herr, Yahweh, ist mein Licht und mein Heil, Jeschua. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr, Yahweh, ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und noch Psalm 68, Vers 20, gepriesen sei der Herr, und jetzt steht hier mal Adonai, Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott ist unser Heil, Jeschua, Gott ist für uns ein Gott der Rettung, wieder Jeschua, und Gott, der Herr, Yahweh, hat Auswege aus dem Tod. Das waren jetzt 10 von den 218 in der Schlachterbibel gefundenen Stellen mit den Worten Heil und Retter, die allesamt auf Christus deuten und zur Stärkung in unserem Herrn und Gott dienen, der uns sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, auch wieder Yahweh, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Auch heute, in der Zeit, in die wir gesetzt sind, an dem Ort, an dem wir platziert wurden. Und wir bekommen die Angst da draußen ja mit. Wir begegnen den maskierten Menschen mit ihren verstörten Blicken, wie sie voreinander zurückweichen. Wir bekommen die verängstigten Gespräche mit, auch die verärgerten. Und wir bemerken die immer enger werdende Spirale wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs. Und wir sehen, wie viele Begriffe jetzt immer schneller geändert werden in Gesellschaft und Politik. Begriffe, die zuvor schon nicht der Wahrheit entsprochen haben, der Wahrheit, die die Bibel uns offenbart. Gottes Wort versichert dem, der gemäß der Gottesfurcht wandelt, und das wäre das Normale, dass auch eine drohende Finsternis ihn nicht überwältigen wird, auch wenn sie sich immer wieder anschickt, uns zu umgeben. Denn Gott sagt, keiner braucht sich zu fürchten vor der Schreckensbotschaft, solange wir ihn fürchten und solange unser Herz auf ihn vertraut. Der Vater ist größer als alle und alles, was auf uns zukommt und uns bedrängen soll. Er ist größer. Und ja, sie ist da, die Finsternis, und sie wird wiederkommen, auch über uns, global, national und ganz persönlich. Gott aber versichert uns im Psalm 112, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Und da hört man doch deutlich die göttliche Verheißung heraus. Das Licht geht dem Aufrichtigen auf, mitten in der Finsternis. Also wohl jedem, der barmherzig wandelt, der jedes Joch weggerissen hat von seinem Mitmenschen, der nicht mehr ich-orientiert seinem Nächsten begegnet, vor allem seinen Glaubensgeschwistern, der niemand beherrscht und bedrückt, der nicht mit seinem Eigensinn und seiner Spinnerei die Verwandten belastet, Freund und Feind, Kollegen und Nachbarn. Das gelingt aber nur, wenn Christus das Wesen eines Menschen verändert hat und sich dieser Mensch für mitgestorben weiß in Christus und in ihm befreit ist von dem eigenen alten, bösen Wesen und jetzt in und durch Christus lebt. So einem geht der Barmherzige, Gnädige und Gerechte persönlich als Licht auf, auch in tiefster Finsternis. Aber wie unangenehm ist doch das Gegenteil für den Menschen selber und für seine Zeitgenossen. Nicht bekannte, unbereinigte Sünde klebt unser einem schon als irdisches Gericht an. Und so muss der Mensch mit seiner inneren Bosheit dahinleben, weil sich der Starrsinn festgefressen hat. Die Habsucht bei dem einen, die Ungeduld bei anderen, Hass, Missgunst und Neid und mitunter auch schreckliche Furchtsamkeit. und krankhaft psychologische Störungen. Alkohol, Drogen, Esoterik und vieles andere bis hin zum Okkultismus und Spiritismus werden dann in der Regel als fatale Auswege gesucht, was aber alles nur noch verschlimmert. Die verängstigten Blicke mediengetriebener Seelen sprechen da jetzt eine deutliche Sprache über ihren Schutzmasken, die viele sogar ohne Not draußen gar nicht mehr ablegen. Auch Christen, ja auch Gläubige, die das Hinken auf beiden Seiten nie aufgegeben haben, wirken jetzt wie eingesperrt von den Folgen am eigenen Leib und Geist, nicht wissend, wie jetzt schnellstens und konsequent umkehren, weiter gejagt vom Treiber und von der inneren Unsicherheit, wie es nie hätte sein dürfen. Erinnerst du dich noch an jene Sache, für die du nie Buße getan hast? Sitzt sie nicht wie ein Fanghaken, wie ein nagender Wurm, wie der um sich fressende Krebs in deinem Bewusstsein, dich hindernd an allem, was zur geistlichen Gesundung führen würde? Ja, noch wartet der Herr auf alle, die sich reinigen lassen von ihm. Seit Jahren klopft er an, immer wieder, aber bisher vergeblich bei vielen. Zu beschäftigt warst du dann und zu beschäftigt bist du. Und dann ist auch ein Mensch wie du und ich eingesperrt mit seinen alten Geschwüren und dem ganzen unaufgeräumten Sündendreck, der sich angesammelt hat und wie eine Klette an unserer Seele hängt, die sich festgebissen hat wie ein Parasit, der uns immer wieder an der entscheidenden Stelle das Gute wegsaugt und uns hindert, zu einem bußfertigen Wandel im Licht zu kommen. Und ich weiß, wovon ich hier rede. Die wunden Stellen, die schon so lange eitern, die müssen uns spätestens jetzt Sorge bereiten. Sie sind ja ein Einfallstor des Feindes. Sie berauben uns des Guten, das uns von Gott in Christus gegeben ist. Und wer weiß, denken wir an den warnenden Brief des Judas. Und so sollte keiner, der jetzt zuhört, in die kommenden Monate gehen. Den Aufrichtigen, so sagt das Wort, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Nicht das Gnädige, nicht die Barmherzigkeit, nicht die Gerechtigkeit, nein, sondern das eine Licht, er, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Denn immer noch gilt das Wort aus Jesaja 59, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz geworden, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Stehen wir auf, heute, die wir schlafen, auch an den Punkten, wo wir uns falsch beruhigt niedergelegt hatten, vor Monaten oder Jahren schon, aus Leichtsinn, aus Feigheit oder um schnöden, ichsüchtigen Gewinnes willen. Kehren wir uns ab vom Eigenleben, vom Starrsinn unseres Herzens. Lassen wir sie wirken, die frohe Botschaft vom Sohn Gottes, nicht als Kopfglaube, sondern als Gotteskraft, Christus in euch, der da ist, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und sprechen wir wie der Vater der Gläubigen, nichts für mich. Nein, nicht ich, sondern Christus. Christus muss in mir den kommenden Zeiten begegnen, sonst werde ich untergehen. Überwinder sollen wir ja sein, nicht mitgeschleppte Geschwüre am Leib unseres Heilands. Jetzt ist die Zeit, unsere Rettung zu verwirklichen, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und darum sollen und können wir seinen Willen ohne Murren und Bedenken tun, weil unsere Hände ja frei geworden sind vom Tragekorb unserer Sünden. Gott will uns als unsträfliche und lautere, als untadelige Kinder mitten in dieses verdrehte und verkehrte Geschlecht senden, unter welchem wir leuchten sollen als Lichter in der Welt. Und Christus ist es, der das ermöglicht, nicht unser altes, vertracktes, furchtsames Wesen. Seien wir jetzt nüchtern und aufrichtig, in diesen Tagen, in die wir dazu gesetzt worden sind von Gott, lassen wir uns vom himmlischen Vater die Aufrichtigkeit geben in Christus, denn in uns selber ist keine Aufrichtigkeit zu finden, in uns ist nichts Gutes, und das ist schon die erste Wirkung der Erkenntnis der Aufrichtigkeit. Christus will uns erleuchten. Er selber geht den Aufrichtigen als das Licht auf in der Finsternis. Er selber, er, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Und dann gilt folgerichtig auch uns der Satz in diesem Psalm 112, dieses Wort, das ich selber oft nur mit Zittern für mich in Anspruch zu nehmen gewagt habe. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Zu den Absichten und Anordnungen der Obrigkeiten und der Mächtigen dieser Welt soll hier nicht viel gesagt sein. Auch nicht zu den dargebotenen Zahlen, Mutmaßungen und Prophezeiungen, die die Medien täglich ihren hörigen Konsumenten präsentieren. Denn zum einen wissen wir am höchsten zu schätzen, dass wir von Gott gelehrt werden und können deshalb die weltlichen Informationen entsprechend einordnen. Zum anderen wird von uns für die Obrigkeit gebetet, der wir uns ja auch unterordnen, und damit sind wir nicht gehalten, unsere Lage menschlich zu beurteilen. 14 Mal betont der Apostel Paulus im Römerbrief unsere angestammte Stellung, die da heißt, in Christus vor Gott. Und wenn wir diese Standortbestimmung nicht verlassen, wird uns Gott ausreichend auch seinen Frieden erhalten bis in die Äonen der Äonen und uns hoch über den Tod hinausgeleiten, dank seinem unverbrüchlichen Wort im Psalm 48, 15. Das typische Wesen von unten aber verbreitet permanent Angst und Panik auf Basis der Lüge. Und nicht erst seit unseren Tagen, nun aber mediengestützt wie noch nie. Und die Folgen? Die sehen wir ringsum an der schrecklichen Geisterbahnsituation in der Öffentlichkeit. An den Auswirkungen auf die Familien und auf die Kontaktarmut der dahinsichenden Alten in den Heimen und in den Augen der Gehetzten, die uns anstarren über ihren Gesichtsmasken, bevor sie die Straßenseite wechseln, oft schon hunderte Meter vorher. Und wir sehen die vielen, die ganz allein im Fahrzeug sitzen und das maskiert. Es ist, wie wenn man einem Feldversuch der offenen Psychiatrie beiwohnt. So vieles von dem, was den Menschen in den Ländern des Wohlstands so wichtig war, ist nun unerreichbar geworden, unfinanzierbar. Es hat sich ja auch viel Entbehrliches entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Viele abartige Produkte und Gepflogenheiten eines jahrzehntelangen gottfernen Denkens, Handels und Lehrens. Ersparen wir uns die Einzelheiten. Das meiste wird ja auch wieder aufflackern, sobald der jetzt gebeutelte Mensch wieder Luft bekommt dazu. Und die ersten Anzeichen sind schon da. Auch mitten im Desaster regiert wieder weiter der Genderwahn und der verrückte Gedanke, das Klima schützen zu können. Und Geld spielt da keine Rolle. Geld, das gar nicht da ist. Das gesamte Phänomen ist für Gott ja nicht neu. Schon das älteste Buch der Bibel sagt dazu, den Häuptern des Volkes im Land nimmt er den Verstand und lässt sie irren in pfadloser Wüste. Sie tappen im Finsternis, ohne Licht. Er lässt sie taumeln wie Betrunkene. So Hiob 12, 24. Und sieht man sich um auf den Straßen, schaut in die fahrenden Autos und sieht befremdet den übertrieben gefürderten Mummenschanz, ja, sogar im Wald begegnet man einzelnen erschreckt Ausweichenden, da fällt einem das Wort aus den Sprüchen ein, es ist besser einer Bärin begegnen, der die Jungen geraubt sind, als einem Narren in seiner Narrheit. Und vieles ist nun erst recht gekommen, wie befürchtet. So stehen die Freitagshüpfer jetzt tatsächlich vor einer verkorksten Zukunft. Eine besondere Art der Globalisierung ist entstanden durch ein Virus und es ist frappierend zu sehen, wie nahezu alle Regierungen weltweit gleichgeschaltet agieren und auch nicht aufzuhalten sind von Millionen Protestierenden. Dazu das ganze Herdenwesen, das Profilierungsgehabe der Obrigkeit, aber auch im Volk. Die apokalyptische Tür scheint weit aufgestoßen. Es ist aber nicht unsere Aufgabe zu politisieren, sondern die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Hoffnung auf die Herrlichkeit und das Leben in Christus allein zu verkündigen. Und so war es zu allen Zeiten von uns schon geboten, nicht nur für die Generationen von Christen unmittelbar vor uns, die in die Sorgen und Nöte der Weltkriege hineingesetzt waren, sondern auch zum Beispiel anno 1613, als ein Valerius Herberger als Pestpfarrer gewirkt hat in seinem Heimatort in Fraustadt. Ja, schon 200 Jahre davor waren Christen in Europa 17 Jahre lang dem Wüten der Pest um sie herum ausgesetzt, als Sterbende unter Sterbenden. Es wäre also ein fataler Irrtum, wenn jemand der Meinung wäre, Christen würden die Not ihres Volkes nicht genauso spürbar miterleben. Im Gegenteil, sind wir doch dazu extra gesetzt in die uns entsprechende Zeit und Umgebung. Von jeher waren die Gläubigen nicht ausgenommen von dem, was ihrem eigenen Volk widerfahren ist. Die Bibel bestätigt das nachdrücklich. So war auch Noah sehr wohl betroffen von den diabolischen Umständen seiner Zeit und das jahrhundertelang. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn und das mitten im Verderben, das beschlossen war. Und er wurde errettet. Auch Mose war nicht nur von Gott berufen, sondern auch dazu bestimmt, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu leiden, was er ja bekanntlich auch allem anderen vorzog. Daniel, Hesekiel, Nehemia und viele andere namentlich bekannte, aber auch ungenannte Gläubige sind unter den Weggeführten ihres Volks gewesen und haben dasselbe erlitten. Sie alle stellen keine Ausnahme dar. Denn sie wurden alle nicht herausgenommen aus den Unbilden und Bedrängnissen ihrer Zeit und ihres Volkes. Keiner von ihnen wurde von Gott darüber hinweggehoben. Aber er hat sie durch alles hindurch gerettet und sie leben ihm alle. Sind wir, die wir hier sitzen, imstande, diese biblische Realität für uns anzuerkennen? Dann können wir angesichts all der Unglücksbotschaften nicht schwärmerisch erwarten, dass uns selber oder anderen Gotteskindern nichts von dem passieren würde, was ringsum über unser Volk und unsere Zeitgenossen geht. Nein, wir sind mittendrin, definitiv hineingesetzt, wie die Alten vor uns. Wir sind genauso betroffen und wir verspüren das sehr wohl am eigenen Leib und nicht nur da. Aber wir müssen uns nicht fürchten. Unser Herr ist bei uns, er verlässt uns nicht. Und wir leben ja vom Ende her, das bei ihm kein Ende ist. Ist doch meine liebe Frau seit Jahren an Krebs erkrankt und das zum 5. Mal. Durch Gottes barmherzige Liebe wird sie aber seit Jahrzehnten hindurchgetragen. Und ich selber bin zweimal operiert an der Wirbelsäule und sehe nur auf einem Auge in der Mitte scharf genug, um lesen und vieles andere tun zu können. Und das seit gut 35 Jahren durch Gottes Gnade. Und ich darf dankbar sein dafür, denn auch ich werde ja noch sehen die Güte des Herrn im Land der Lebendigen, was absolut vorzuziehen ist. Und es gibt und es gab immer schon welche, die weitaus mehr zu leiden hatten in ihrem Christenleben. Ich erinnere nur an Ludwig Hofacker, und an Lala Hahn oder Christa Fiebern oder Fanny Crosby. Und ach, nicht umsonst singe auch ich so gerne das bekannte Lied von William Cope. Es ist ein Born, draus heilges Blut für arme Sünder quillt. Wie arg war der Mann mental angegriffen, sein ganzes Glaubensleben lang suizidgefährdet. Und doch wurde auch er durchgetragen von unserem Herrn und Gott. Du, das macht Hoffnung. Wir sind in bester Gesellschaft vor Gott, in unserem Herrn Jesus Christus. Und alle hier Genannten und viele, viele mehr konnten und auch wir können nicht behaupten, einen Christen, ein Gotteskind, erwischt es nicht. Der bliebe verschont von den Leiden und Trübsalen hier auf Erden inmitten seiner Mitmenschen. Und abgesehen davon, dass uns damit ein gesundes Verständnis gegeben ist für andere, die gesundheitlich oder sonst wie leiden, verhindert das eigene Leiden viel an Hochmut und verhilft zur Gottesfurcht und zur gottgewirkten Barmherzigkeit. Und das ist bitte schon sehr, sehr viel wert, denn die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, wie wir wissen aus Psalm 111 und Sprüche 9, jeweils Vers 10, und die Barmherzigkeit rühmt sich doch gegen das Gericht. Gott vermittelt uns mit und in unseren Bedrängnissen und nicht zuletzt durch deren oft lange Dauer eine barmherzigere Sicht im entsprechenden Umgang miteinander. Und auch die Erkenntnis, Wie wertvoll gerade die Glieder am Leib Christi sind, die in ihren Schmerzen und Leiden dem Herrn immer noch mit Freuden dienen, soweit es ihnen ermöglicht ist. Und damit befinden wir uns auf sehr gesegneten Grund, in unserem jeweiligen Zustand, unter den uns aktuell gegebenen Umständen. Ja, gerade wir, die wir nun ein Dreivierteljahrhundert von jeglichen Kriegsgeschehen verschont geblieben sind, die wir großteils einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung miterlebt und genossen haben. Ja, auch da waren wir nicht ausgenommen. Wir in unserem bisherigen Wohlstand. Wir, die wir Christus angehören. So gut ist es uns gegangen, sowohl vor als auch nach unserer Bekehrung durch Gott. Viele Christen aus ärmeren Gegenden in dieser Weltzeit hätten uns beneiden können. Nicht aber um die laodizäischen und sodomistischen Zustände, die sich mit dem Wohlstand hier mitentwickelt hatten. Oder könnten wir ihn leugnen, den entstandenen Hochmut, die Speise in Fülle und unsere sorglose Ruhe der letzten Jahrzehnte? Ach, die Alten vor uns, die wussten noch, wie es sich auswirkt, wenn der Christ ungewendet auf seinen Häfen liegt, so sorglos, so unbußfertig, und innerlich dabei so verarmt und blind, so jämmerlich und bloß geworden. Die heutigen Generationen können das zumeist überhaupt nicht mehr erkennen an sich selber. Sie sind blind geworden dafür. Wie lange klopft denn der Herr, bis ein Gericht hereinbricht, das ja am Haus Gottes anfangen muss? Nun sind wir ja gesetzt in eine Zeit und Umgebung beispielloser Gottlosigkeit, die sich mitentwickeln musste im Wohlstand und Übermut der vergangenen Jahre. Denn wo die biblischen Werte aufgegeben und in Frage gestellt werden, da erfolgt sogleich der Einbruch der Finsternis. Und wir sind mit involviert und können nicht einmal leugnen, dass sich die Urteilskraft und die Güte unseres Glaubensverständnisses verändert hat durch unsere Umgebung und den Einfluss unserer Zeit. Nicht wahr? Und wir müssen gar nicht hinschielen auf den Eindruck, den die Großkirchen auf uns machen. Und das schon lange. Wir haben selber zu tun mit unserem, ich betone absichtlich, Zeitvertreib. Was für ein unangenehmes Wort. Mit unserer Lauheit, mit unserer Eigenliebe, die von unseren Konsumgewohnheiten geschürt wurde, wie in kaum einer Generation vor uns. Und wie viele Christen sind so mit der Zeit dabei mehr und mehr unverständig geworden, nahezu unbelehrbar für Gott und sein Wort, treulos, unversöhnlich, unbarmherzig, verleumderisch und herrschsüchtig. Und das in den vielen fetten Jahren, mitten in dem uns umgebenden Genderwahn, unter dem Einfluss dubioser Minderheiten mit ihren zerstörerischen Kräften auf die Erziehung in Kindergärten, Schule und Gesellschaft, dank des Mitwirkens der Politik im allgemeinen Schwund an Wissen, Verständnis und gesunder Logik. Das alles, wir können es nicht leugnen, berührt und beeinflusst auch uns, mehr oder weniger. Und jetzt stecken wir mitten in einer weltweiten Phase großer Verunsicherung, die seit Wochen Panik verbreitet und Angst schürt, und kein Ende ist in Sicht, was auch unter Christen viele zu existenziellen Befürchtungen führt. Wie vorhin erwähnt, sollen hier nicht politische Entscheidungen kommentiert werden. Und doch ist das Stecken des Treibers nicht zu übersehen hinter allem, was Schlag auf Schlag verkündigt und angeordnet wird. Denn die Zeit ist ja bekanntlich nicht des Widersachers gut. Sie wird für ihn knapp und knapper. Und wir stecken mittendrin in diesem Treiben. Und so sind wir desto mehr gehalten, jetzt vermehrt und konsequent das Wort Gottes zu lesen, um der Hoffnung willen, wie der Römerbrief zum Ende hin betont, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ich darf wiederholen, wir fassen Hoffnung. Wie? Durch das Ausharren und den Trost der Schriften. Ja, klingt das jetzt nicht wie das Gebot in der finsteren Stunde? Und wieder erklingt das Wort so passend, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Und gerade für den heutigen Tag und für die kommende Zeit ist es dringend notwendig, dass wir uns darauf besinnen, dass wir von Gott gelehrt werden. Von Gott soll unter anderem heißen, wir müssen jede Lehre prüfen, ob sie Gottes Wort entspricht. Was haben wir denn alles aufgenommen in unserem bisherigen Glaubensleben? Wie sind wir diesbezüglich aufgestellt und gewappnet? Worin und womit wurden wir von wem gelehrt? Du, das ist eine sehr wichtige Frage, vor allem für die kommende Zeit. Haben wir uns vielleicht zufrieden gegeben mit dem, was Menschen uns gelehrt haben? Menschen, die uns umgarnen mit unhinterfragten Gemeindegepflogenheiten? Menschen, die uns die gesunde Lehre Jesu vorenthalten haben? Dann stehen wir längst auf schlüpfrigem Grund. Als Gottes Kindern, die wir ja sind, als vom Herrn teuer Erkaufte, steht uns Weisheit von oben gut an. Alles andere wird auf Dauer zum Problem. Und deshalb ermahnt sein Wort uns zweimal ganz klar, dass wir von Gott selber gelehrt sein werden. Zum einen betont der Heilige Geist das durch Jesaja, das steht in Kapitel 54, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Und vor allem betont und bekräftigt unser Herr Jesus das von sich aus selber. In Johannes 6, es steht geschrieben in den Propheten, sagt er, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wir müssen nicht an dem hängen, was Menschen uns lehren, respektive was sie uns gelehrt haben. Wir dürfen einander auch nicht gegenseitig verunsichern, weder mit unguter Panikmache noch mit schwärmerischem Leichtsinn. Dazu hat uns Gott nicht in diese Zeit gesetzt. Wir müssen in allen Belangen und Fragen einander zurufen, hin zum Herrn, oder wollen wir klugen Fabeln folgen und dem Altweibergeschwätz mancher Kreise. Wir dürfen auch brüderlichen Endzeitspekulationen nicht mehr auf den Leim gehen und alles Unmögliche googeln wollen und christlichen Medien hörig werden. Wir müssen nur hin zum Herrn und zu seinem Wort. Und wir dürfen bei ihm nach Jakobus 1,5 um Weisheit ansuchen, so wie wir es ja seit dem ersten Moment unserer Bekehrung nötig haben. Lassen wir uns vom Herrn lehren, wie es geboten ist. Freilich, wer zu ihm kommt mit der Bitte um Weisheit, der muss auch glauben, dass er ihm entsprechend vergelten wird. Aber ich möchte sagen, es ist nichts leichter als das. Haben wir nicht leider aber allzu oft auf Menschen gehört, die wir für erfahren und weise gehalten haben? Lass ab vom Menschen, sagt uns Gottes Wort, auch in Jesaja im Kapitel 2. Und in Judas steht, in Judas 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den alleinigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Auf Gebote von Menschen, die sich selber von der Wahrheit abwenden und uns mit nichtigen Worten von Christus wegziehen, durch nicht schriftgemäße Lehren, sollen wir nicht hereinfallen. Wir können so dann nicht bestehen, weder in der nächsten Zeit noch in Ewigkeit. Aber wie viele tun das bis heute? Und jedes dieser Worte bleibt nicht ohne Folgen. Wollen wir unseren guten Vater im Himmel damit erzürnen? Jetzt noch? Wollen wir unter dem Urteil von Jeremia 17,5 in die kommende Zeit gehen? Hat der Herr nicht hier und heute diese Situation gerade für uns vorbehalten, die wir jetzt auf Erden leben? Hat er nicht uns aktuell und definitiv hier und jetzt gesetzt? Wozu? Zum Gewinn des Heils, uns und die, die wir durch sein Wort zu ihm hinführen. Wir dürfen, ja wir müssen jetzt, so groß unsere innere und äußere Not und Verunsicherung auch werden mag, Gott bei seinem Wort nehmen und im Aufblick auf ihn in Anspruch nehmen, was er uns verheißen hat. Ist es nicht etwas Großes, von unserem Herrn persönlich durch die Not geführt zu werden, wie es viele unserer früheren Geschwister in all den Jahrhunderten erlebt haben, wie die gläubigen Menschen der Bibel, wie Mose, Josef, Daniel, David, Jeremia, Hesekiel, Paulus und Johannes und viele andere, sowie jene, deren einschlägige Biografien wir gelesen haben. Es ist etwas zutiefst Gnadenvolles, sich jetzt darauf verlassen zu dürfen, wie unser Herr zu seinem Wort steht und wie er jeden von uns, der auf ihn schaut und traut, Schritt für Schritt führen wird, bis er uns endlich zu sich nimmt. Ja, es wird Schmerzen geben und es werden schwere Momente kommen und sie werden mitunter lange anhalten. Aber vergiss doch nicht, Du hast das Leben Jesu in dir, das er dir gegeben hat, das nicht aufhören wird. Du hast Christus und mit ihm und in ihm hast du schon gewonnen, und zwar alles. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Uns ist der Sohn gegeben. Wir leben ja jetzt das von Christus gegebene Leben in diesem geborgten Umfeld. Freilich nur als Ausheimische hier, als Fremdlinge und Pilger, aber nicht mehr lange, nur eine ganz kurze Zeit. Und niemand wird uns dabei aus Jesu Hand reißen. Gar niemand kann dich und mich je aus des Vaters Hand reißen, denn der Vater ist größer als alles. Deshalb hin zu seinem Wort. Das ist die primäre Devise für die kommende Zeit. Und dazu möchte ich einen wichtigen Hinweis aus langjähriger Erfahrung geben, nämlich hin zum gedruckten Wort, hin zum herrlichen Wort Gottes, das uns auf Papier gedruckt zur Verfügung steht. Meiden wir, was das Wort Gottes betrifft, besonders jetzt in dieser Zeit, die digitalen Möglichkeiten, so gut es geht, dazu. Nehmen wir das Wort nicht vom Tablet auf, nicht vom Computer oder E-Reader oder vom Bibelprogramm auf dem Smartphone, denn solche Displays lassen uns das Wort Gottes nicht nachhaltig, sondern nur lapidar aufnehmen. Und wir behalten es nicht so gut im Gedächtnis wie Worte aus der gedruckten Bibel. Durch die Bildschirmversionen bleibt kognitiv viel zu wenig hängen. Das ist übrigens auch das Problem des heutigen Schulunterrichts. Ich verachte ja keineswegs die digitalen Medien, aber als erfahrener Schriftsetzer mit 40 Jahren EDV-Erfahrung, als Erzieher, Systemlehrer und Leser und vor allem als ein durch Gottes Gnade begierig gemachter nach der vernünftigen, lauteren Milch des in uns gepflanzten Wortes Gottes, das wir aufnehmen sollen, das Wort der Wahrheit, durch das wir gezeugt worden sind, nach seinem Willen. Als solcher weiß ich, dass das persönliche Lesen in der gedruckten Ausgabe das Heil Gottes für uns am nachhaltigsten fördert. Die digital erfassten Worte verblassen allzu schnell. Das gedruckte Wort aber, wenn möglich sogar laut gelesen, das bleibt im Gedächtnis. Und das ist es, was wir nötig haben, absolut nötig, jetzt in dieser und in der kommenden Zeit. Gehen wir zum Wort, solange wir es haben. Lesen wir es auf den Knien, wie die Alten, die vor uns durch schwere Zeiten gegangen sind. Oder sind wir zu hochmütig dazu? Zeigen wir unserem Vater in der Herrlichkeit und unserem Herrn Jesus, damit unsere Hochachtung für jeden Wort, das er uns in seiner Gnade auftun will. Es ist unser Lebenselement, denn wir sind wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gottes Wort ist ja das Wertvollste, das einzig himmlische Gut auf dieser Erde, vom Allerhöchsten uns gegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Versäumen wir diese Gnade nicht, die uns damit zuteil wird. Es werden Zeiten kommen, wo es uns genommen wird oder in denen wir vielleicht sehr beschäftigt sein werden, nicht mehr mit Wohlstandsproblemen wie bisher, sondern mit existenziellen Problemen, die wir bisher eher nur aus einschlägigen Erzählungen kennen. Und dann wird es sehr, sehr nötig sein, dass wir gewurzelt und aufgebaut sind in Christus und in ihm gefestigt im Glauben. Und darum sollen wir uns jetzt, heute, unterrichten lassen, damit wir darin überfließend den Blick heben können mit Danksagung zu dem, der uns durchtragen wird, der uns nicht verunsichert wie die Menschen und uns nicht ungläubig und unwissend in die restliche Zukunft hier auf Erden hineintaumeln lässt. Aber haben wir denn noch ein Ohr, um auf ihn zu hören? Sind wir nicht zu beschäftigt von den feurigen Pfeilen von unten? Kinder, wir werden nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden, der Freiheit in Christus. Und wenn ich nun aber in vermeintlich eigener Stärke, in meiner eigenen moralischen Kraft in die kommende Zeit gehen möchte, dann werde ich unweigerlich geistlich Schiffbruch erleiden und ewigen Schaden nehmen. Und deshalb müssen zwei Hauptkampflinien wegen der kommenden Bedrängnis unsere ernsteste Sorge sein, und das schon jetzt. Zum einen meine Sünde. Jede auch noch so unscheinbare Unabhängigkeit von Christus, in welcher Hinsicht auch immer, und alle weiterhin unbereinigten und versteckten, sündhaften Gepflogenheiten in mir. denn die werden mir zum verderblichen Zeitsünder gereichen im Hinblick auf die Ewigkeit. Das ist das eine. Das andere ist zugleich aber das unaufgeforderte, konsequente Aufmerken auf Gottes lebensspendendes Wort. Und das unter anhaltendem Gebet. Wenn wir das beherzigen, dann werden wir mit Freude erleben, wie Gott seine Kinder lehrt. Und dann werden wir erfahren, warum er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt, so Psalm 91, 5 bis 6. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Denn die tagesaktuellen Meldungen der Medien dieser Weltzeit, die verunsichern nicht wenige von uns immer mehr. Viele leben schon in ständiger Angst deswegen. Verhalten wir uns deshalb so kindlich wie der König Hiskia vor unserem himmlischen Vater, denn Gottes Gnade erweist sich ja in den Schwachen mächtig. Legen wir vor dem Herrn alles hin, was uns beunruhigt, was uns ängstigt und was uns plagt. Gehen wir in unser Kämmerlein, schließen wir die Tür hinter uns zu und breiten aus vor dem Herrn aller Herren, was unser Herz tangiert. Was sonst? Selber weiter grübeln? Uns in Diskussionen zu ereifern und damit die anderen auch verunsichern? Nein, alle eure Sorge werft auf ihn, sagt uns das Wort. Wer soll das tun? Die Kinder, sagt Jesaja, die Kinder Gottes, seine Kinder. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer in Jesaja 45, 11. Wegen der Zukunft befragt mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Genießen wir deshalb willentlich das Recht, Gottes Kinder zu sein. Benehmen wir uns wie die Kinder unseres guten Vaters, als die wahrhaftigen Brüder seines Sohnes. Er verwendet dieses Wort ja selber so gerne. Wir haben es heute schon mehrfach gehört. Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Und seien wir bemüht, in Zukunft schneller zum Hören zu sein, eifriger und aufmerksamer denn je. Und zwar aus dem Vermögen, das Gott uns darreicht in Christus. Und seien wir langsam zum Reden. Nehmen wir lieber die Stellung des Liederdichters Spitter ein, wenn er schreibt, deines Winks bin ich gewärtig. Unser körperliches Leid und all der seelische Schmerz wird eines Tages vergangen sein, so schwer es bis dahin auch kommen mag. Wir bewegen uns ja jetzt schon unaufhaltsam auf das Zelt Gottes bei den Menschen zu. Er wird selber dann bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist dann vergangen. Alles wird neu gemacht von ihm. Wir erwarten ja nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Verständigen werden dann leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, steht in Daniel 3. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Und darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und so wartet auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Amen.